Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Schnitzel, Krustenbraten, Würstchen, Steak, Rippchen, Gulasch. Also wem von euch läuft hier gerade das Wasser im Mund zusammen? Und wer sagt, oh, ich grusel mich, da möchte ich am liebsten weghören? Studien zeigen, wir stehen auf Fleisch, aber so richtig, und futtern kiloweise in uns rein. Die Fleischindustrie in Deutschland, die macht Milliardenumsätze. Und das, obwohl wir wissen, was bei der Fleischproduktion abgehen kann. Aktueller Fall, der Tönnies-Skandal. Da ging's Schwein und Menschen richtig mies. Wir gucken uns das Thema Fleischessen heute mal an. Mit einem Kulturwissenschaftler und einer Psychologin. Mit beiden besprechen wir, wer warum Fleisch isst oder eben nicht und weshalb Veggie-Leute gern von Fleischliebhabern gedisst werden. Da steckt nämlich mehr dahinter als aus Prinzip. Für diese Folge haben wir auch Fleischesser Klaus und Veganer Samuel eingeladen. Beide haben ein Business aufgezogen rund um ihre Entscheidung, wie sie essen. Jeden Tag werden in der Fleischfabrik Tönnies 20.000 Schweine getötet. Die Arbeitsbedingungen sind erschreckend. Die Arbeiter leben zusammengepfercht in ihren Unterkünften und werden ausgebeutet. Dafür ist unser Fleisch im Supermarkt recht günstig. Und so essen wir pro Kopf fast 60 Kilo Fleisch pro Jahr im Durchschnitt. Ist es das wert? Darüber habe ich mit Klaus Glätzner gesprochen. Er ist Grill-Influencer auf Insta und YouTube und ein Fleischfan. Kann man das so sagen, Klaus?
Das kann man direkt so sagen, ja.
Und wenn du hörst, so wie Fleisch produziert wird, was macht es denn mit deiner Lust auf Fleisch?
Macht damit erstmal gar nichts. Also ist ja, weil es ja auch keine Neuigkeit ist, wie jetzt dieses industrielle, ich nenne es erstmal industrielle Fleisch, weil diese Fleischbaronen produziert wird, ist wirklich keine Neuigkeit. Was für mich immer neu ist, ist diese Aussage, dass der Verbraucher jetzt schuld ist. Also wir haben ja gerade geben uns gerade selber die Schuld an allem und Verbraucher sind an allem schuld. Dabei ist es doch ganz relativ überschaubar, dass Angebot und Nachfrage beides doch den Markt bestimmt. Und wir können ja nicht die Sachen nachfragen, wenn wir kein Angebot dafür haben. Und ich vergleiche ganz gerne mal mit den Preisen an der Tankstelle. Wir würden als Verbraucher gerne günstigen Benzin bekommen. Komischerweise gibt es niemanden, der uns günstig Benzin hinstellt. Beim Fleisch ist das schon so. Und da kann man sich natürlich schön fragen, wo kommt das her?
Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ne, so wenn wir nicht mehr das 2,75 Euro teure gemischtes Hack kaufen, dann wird es vielleicht auch nicht mehr in die Regale nachgeschoben.
Daran kann ich nicht mal persönlich glauben. Also A, halte ich 2,75 Euro Hack mit Sicherheit nicht für das Beste, wenn man richtig Fleisch in uns haben will. Aber es ist nun mal da und wird angeboten. Und wir sprechen gerne davon, dass das Fleisch teurer werden sollte. Aber jetzt möchte ich mal unsere Fleischbarone dann nicht in Schutz nehmen, sondern mal denken, auch laut denken, wenn wir tatsächlich das Fleisch 2 Euro pro Kilo teurer machen, jemand, der seine Arbeitnehmer an der absoluten Mindestgrenze hält, würde der tatsächlich das Geld an die Arbeitnehmer, an die Landwirte, an die gesamte Wertschöpfungskette geben oder würde der lieber gerne den Großteil davon bei sich behalten? Und ich glaube, die Frage hat man sich relativ schnell selber beantwortet. Also macht wenig Sinn, das Fleisch teurer zu machen. Als Verbraucher hat man wirklich den kleinsten Einfluss drauf. Den größten Einfluss haben tatsächlich die Politiker und die Gesetzgeber auf die Fleischbranche. Stichwort Werkverträge, was ist erlaubt, was ist zulässig, das kann man sehr schnell ändern. Aber bis vor 2 Wochen hat man sich natürlich noch sehr gerne mit dem Herrn Tönnies gezeigt, obwohl man wusste, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und heute ist der Zeitgeist obsolet, dass man ihn ans Kreuz nagelt.
Achtest du denn darauf, woher dein Fleisch kommt?
Ich esse sehr gerne hochwertige Steaks, aber ich bin niemand, der Leuten vorschreibt, dass oder das Märchen vom Billionfleisch, dass das ein schlechtes erzählt, weil es doch einfach nicht stimmt. Man kann sich natürlich immer ethisch fragen, was ist machbar, was kann man tun, aber dieselben Fragen können wir uns bei unserem Smartphone genauso stellen, können wir uns bei unserem Auto stellen, die können wir uns bei unserem Pool stellen, wo wir reinspringen. Also es gibt ja ganz viele Themen, wo wir Einfluss drauf haben, nur dass der Zeitgeist heute sagt, das Billionfleisch ist gerade das Böse, ja, das kann ich so nicht nachvollziehen und finde ich auch so weit übertrieben.
Also provokant gefragt, du hättest jetzt nichts dagegen, dieses, ich habe gerade mal nachgeguckt, dieses 2,75 Euro gemischtes Hack kaufen.
Nee, hab ich gar keinen Schmerz mit. Habe ich tatsächlich heute auch erst wieder gekauft, weil es da ist.
Du hast ja vorhin gesagt, deine Lust auf Fleisch wird nicht eingeschränkt durch so ja, Fleischskandale. Gibt es dann irgendwas, was das beeinflusst? Oder hast du mal was in dir, dass du deinen Fleischkonsum hinterfragst?
Also zu viel Fleisch essen einfach nicht gesund. Das ist immer relativ klar. Also auch Selbstschutz ein bisschen, nicht jeden Tag die großen Fleischportionen verschlingen, sollte jedem klar sein. Und ich esse gerne Fleisch, ich esse gerne viel Fleisch. aber sicherlich nicht über die Grenze, dass man nur direkt gleich platzt. Also ich finde, wenn man Fleisch isst, dann sollte man sich tatsächlich mal bei einer Schlachtung dabei gewesen sein. Muss sich immer klar werden, dass ein Tier dafür stirbt.
Hast du das mal gemacht?
Ja. Und das ist ein sehr brutaler Prozess. Da ist nichts Schönes bei. Und das sollte jeder mal gemacht haben und dann feststellen, ob man Fleisch trotzdem weiter isst oder nicht. Und ich esse trotzdem weiter.
Und wie viel Fleisch pro Woche isst du so?
Also wenn wir davon ausgehen, dass der Deutsche 60 Kilo im Jahr isst, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist sicherlich deutlich mehr.
Ich habe mir auch gerade mal die Bilder auf Klaus' Account angeguckt, @klausgrillt. Also der Mensch, der vergrillt wirklich einiges. Da kann ich verstehen, dass er sagt, 60 Kilo, das wird ein bisschen knapp. Vor ein paar Tagen, der hatte ein XXL-Schwerthähnchen-Projekt kredenzt. Also wir reden hier von 5 kompletten Hähnchen, aufgespießt in einer Reihe auf einem Schwert.
Deutschlandfunk Nova.
Heute geht's hier um Fleisch. Uns interessiert, was ihr wie esst und welche Gedanken ihr euch dazu macht. Gerade eben habt ihr Klaus gehört, er isst leidenschaftlich gerne Fleisch. Jetzt zu einem Mann, der leidenschaftlich gern kein Fleisch isst. Samuel Schander. Er lebt seit 3 Jahren vegan, obwohl Fleisch früher absolut und immer dazugehört hat. Er ist sogar so vom Veganer-Dasein überzeugt, dass er zusammen mit seinem Zwillingsbruder eine vegane Online-Kochschule gegründet hat. Ich wollte von Samuel wissen, warum er sich für einen veganen Lebensstil entschieden hat. Das ist ja für viele schon eine krasse Nummer.
Ja, es kam mir am Anfang auch sehr krass vor. Ich habe mich viel in meinem Leben immer mit Ernährung beschäftigt und alle möglichen Diäten ausprobiert. Ich war vegetarisch für eine Zeit. Ich war Keto, ich war Low Carb, High Carb, alles Mögliche. Und irgendwie nach Jahren dann kam ich dann irgendwie auf die vegane Ernährung und habe mich mit dem Thema mehr beschäftigt. Und aus allen Aspekten hat das auch für mich Sinn ergeben. Und so habe ich dann irgendwann entschlossen, ja, ich versuche es einfach mal.
Und was war da deine Motivation? Also hast du an die Tiere gedacht oder dachtest du, das irgendwie passt mir gut in Fitnessplan?
Ein bisschen aus allem, würde ich sagen. Fitness war immer einer der Hauptgründe, der mich abgehalten hat. Weil ich immer gedacht habe, wie kriege ich denn als Veganer noch mein Eiweiß? Und ich glaube, so geht es ganz vielen. Und was dann für mich so der springende Punkt war, irgendwann hatte ich mal einen Post gelesen, ich glaube auf Instagram, wo es darum ging, dass wenn man Tiere sozusagen nur hält, damit sie irgendwann geschlachtet werden und man das sozusagen dann isst, dass es einem selber dabei nicht gut gehen kann. Und irgendwie hat das für mich eingeleuchtet und seitdem habe ich dann sozusagen den Umsprung gemacht auf das Vegane und dann mich auch nochmal mit der Gesundheitsschiene beschäftigt und auch schnell gemerkt, ja, ich kann mein Eiweiß bekommen als Veganer und ich kann auch meine anderen Nährstoffe bekommen, bis vielleicht auf B12. Also von daher gar kein Problem.
Aber vermisst du nicht manchmal doch so eine richtig geile Bollo oder so die Rouladen von Oma oder so?
Früher, gerade auch in meiner Jugend, habe ich das geliebt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse es wirklich gar nicht. Also von dem ersten Moment eigentlich an nicht mehr.
Was hältst du so von Fleischersatzprodukten? Da wird ja auch immer viel so rumgejammert, das schmeckt nicht wie Fleisch. Wie handhabst du das?
Also ich finde, es ist ein sehr guter Schritt. Es gibt halt solche und solche. Manche, glaube ich, schmecken besser, manche schlechter. Ich muss zugeben, ich kaufe jetzt auch ab und zu mal welche, weil es immer wieder bessere gibt. Und ich glaube, es ist einfach ein guter Schritt auch für die, die halt sagen, ja, ich will es mal ausprobieren. Ich will meinen Fleischkonsum reduzieren, dass man dann mit Fleischersatzprodukten anfängt. Und ja, die schmecken nicht 1:1 gleich, aber wenn man nicht mit der Erwartungshaltung dran geht, sondern sich darauf einlässt, glaube ich, ist das kein Problem.
Und hat sich das für dich gelohnt, diese Entscheidung vegan zu leben?
Für mich persönlich würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also ist das erste Mal, dass ich so mit dem, was ich esse, wirklich im Reinen bin. Und auch, was viele Leute denken, dass es so eine krasse Einschränkung ist, ist eigentlich gleichzeitig eine große Freiheit. Weil
wenn man gar nichts mehr essen kann, dann steht dann wieder auf der anderen Seite alles offen.
Ja, ich will gar nicht sagen, dass man gar nichts mehr essen kann. Das war natürlich auch mein erster Gedanke. Aber man kann vor allem vieles von dem, was einfach nicht gut für uns ist, essen. Beispielsweise, einer meiner Beispiele, ich hatte früher immer einfach so ein Verlangen nach Süßkram. Und ich konnte mich auch kaum kontrollieren, Süßes zu essen. Und das habe ich, seitdem ich vegan geworden bin, kaum noch. Und einer der Gründe, gerade am Anfang, war, weil die Hälfte der süßen Sachen, die man sich auch immer so kaufen kann, die fallen einfach weg, weil irgendwo tierische Produkte drin sind. Und das meine ich mit dieser Regel, dass man so keine tierischen Produkte mehr hat, das gibt einem gleichzeitig die Freiheit, weil man ganz klar weiß, was man essen kann und was nicht. Und so ändern sich dann auch mit der Zeit die Geschmäcker.
Ich habe mir mal ein paar Zahlen angeguckt und war, um ehrlich zu sein, wirklich überrascht. Nur 6,1% der Menschen in Deutschland, die sagen über sich, dass sie Vegetarier sind. Ich glaube, da bin ich zu sehr in meiner eigenen Bubble irgendwie hängen geblieben. Ja. Und was ihr jetzt gemacht habt, ist eine vegane Online-Kochschule zu gründen.
Genau.
Wie Coco. Wie kam es denn dazu?
Das ist auch ein Prozess, der hat sich über längere Zeit ergeben. Mein Bruder und ich, wir haben damals in derselben Firma gearbeitet und sind etwa zur selben Zeit vegan geworden. Und wir hatten dann angefangen, selber Videos aufzunehmen über veganes Fitnessessen, weil wir halt einfach gedacht haben, ja, wie kann man denn vegane Rezepte haben, die aber gleichzeitig noch Eiweiß haben und die nicht super ungesund sind. Und so kamen wir dazu, veganes Essen zu filmen und uns mit dem Kochen auseinanderzusetzen. Und irgendwie kam dann so im Laufe eines Jahres die Idee, eine eigene Kochschule aufzumachen. Obwohl ursprünglich ist eigentlich ganz lustig, es war gar nicht die Idee, dass wir die Schule aufmachen, sondern wir wollten einen eigenen Kochkurs geben. Und dann irgendwann kam dann die Realisierung, dass es gar keinen Sinn macht, wenn wir das alles machen, sondern wir einfach Köche filmten, die schon gut sind in dem, was wir machen. Und dann zeigen, was alles möglich ist, wenn man vegan kocht.
Und um diese Köche und Köchinnen zu finden, da sind die beiden auch viel rumgereist. Thailand, Bali, Japan habe ich gerade gesehen. Deshalb gibt es bei ihnen auch viel asiatische Küche zum Nachkochen.
Deutschlandfunk Nova.
Der Tönnies-Skandal, der hat mal wieder aufgezeigt, was wir vielleicht gar nicht so unbedingt wissen wollen. Damit wir im Supermarkt das Minutensteak zum Bestpreis kaufen können, müssen sich osteuropäische Arbeiter ausbeuten lassen. Und Schweine, die werden am Fließband geschlachtet. Aber das Spannende ist ja, dass viele Leute wissen, wie Fleisch produziert wird und finden das nicht gut, essen dann aber trotzdem weiter Fleisch. Wie passt denn das zusammen? Tamara Pfeiler ist Psychologin an der Uni Mainz. Sie hat sich mit der Psychologie des Fleischessens beschäftigt und mit ihr habe ich gesprochen. Wie rechtfertigen Menschen, die über diese schlechten Bedingungen bei der Fleischproduktion Bescheid wissen, vor sich selbst, dass sie noch Fleisch essen?
Ich glaube, erstmal kann man anerkennen, dass quasi einige Leute das schon wissen, wie schlecht die Bedingungen sind, aber trotzdem Fleisch essen liegt einfach erstmal daran, dass es halt eine sehr starke Gewohnheit ist und man daran sehr deutlich sieht, dass eben Fleisch und Wurstwaren und generell tierische Produkte einfach zu den Grundnahrungsmitteln dazugehören und auch tagtäglich mehrmals konsumiert werden. Und jetzt gibt's da, kann man festhalten, gibt es auch diverse Studien dazu, die eben gezeigt haben, dass es unterschiedliche Rechtfertigungen sozusagen gibt, wie man seinen eigenen Fleischkonsum vor sich selbst legitimiert. Und da kann man auch erstmal nochmal festhalten, dass es ein Unterschied ist, ob ich mich generell mit dem Thema auseinandersetze oder ob ich und mein persönliches Verhalten relevant sind innerhalb einer Auseinandersetzung. Das heißt, wir können sehr wohl im Allgemeinen Dinge zum Beispiel ablehnen. Und wenn es aber um das eigene Verhalten geht, dann kommen eben diese Rechtfertigungen zum Tragen, die eben es legitimieren, dass ich mich trotzdem so verhalte oder mit meinem Verhalten jetzt zum Beispiel diese Fleischindustrie unterstütze.
Und da kommt dann immer hauptsächlich nur, naja, es ist ja Grundnahrungsmittel. Also meine Mama, die sagt immer, na, es ist einfach lecker.
Genau.
Ich weiß das alles, aber es ist einfach lecker.
Ja, ja, das ist ein Grund, den viele eben anbringen, dass es eben einfach gut schmeckt. Was schmeckt gut? Es schmeckt das gut, was wir gewohnt sind. Und da kommen wir eben genau zu dem nächsten Punkt, dass eben fast alle in unserer Gesellschaft von klein auf, von Kindesbeinen eben daran gewöhnt worden sind, Fleisch, Wurstwaren, aber eben auch andere tierische Produkte als selbstverständlich hinzunehmen, aber eben auch geschmacklich daran gewöhnt sind. Ja. Es wird aber auch noch anders legitimiert, nämlich, und da gibt es eben auch Studien zu, mit diesen drei N's, die sagen, Fleischessen ist normal, natürlich und notwendig. Normal bedeutet dann einfach, okay, es ist halt in unserer gesellschaftlichen Norm so sehr verankert, dass ja auch die Mehrheit in unserer Gesellschaft sich so ernährt. Ja? Das sieht man auch daran, dass Kinder im Kindergarten, in der Kinderkrippe, in Schulen, aber dann später auch in den anderen Bildungseinrichtungen, es gibt ja überall die Norm, dass Fleisch, Wurstwaren, tierische Produkte zu einer normalen Ernährung dazugehören. Das fällt einem meistens erst dann auf, wenn man mal sich ohne Fleisch oder sogar rein vegan ernähren möchte, wie schwer es dann eigentlich einem gemacht wird.
Und dass andere Menschen sich dann irgendwie so richtig daran stören oder im harmlosesten Fall so Dauerwitze machen. Woher kommt denn diese Abwehrhaltung von Fleischessern?
Mhm. Ja, daran sieht man eigentlich sehr schön, und da gibt es auch einige Studien dazu, die das immer und immer wieder zeigen, dass es eben, ob man sich damit auseinandersetzen möchte oder nicht, es einen sehr starken moralischen, ethischen Konflikt gibt einfach bei dem Thema. Das liegt einfach daran, dass in der Auseinandersetzung, ob jetzt Fleisch essen, ja, nein, es immer grundsätzlich runtergebrochen die Frage dahinter steht, sind wir Menschen, haben wir Menschen das Recht, andere Lebewesen zu töten? Und auch wenn man diese ethische Frage sehr, sehr gerne eben umgeht, weil es eben ja sehr anstrengend ist, sich über dieses Thema auseinanderzusetzen, merkt man aber eben sehr wohl, dass in dem Moment, also wir alle sind eben damit aufgewachsen und daran gewöhnt worden, darauf konditioniert worden gesellschaftlich, dass Fleisch essen als gegeben sozusagen, als selbstverständlicher angesehen wird. Das heißt, es hat sich eigentlich von uns keiner bewusst dafür entschieden, Fleisch zu konsumieren, sondern wir sind eben daran gewöhnt worden. Und dann kommt auf einmal, vielleicht im Erwachsenenalter, jemand daher und zeigt uns auf einmal auf, dass man sich ja auch bewusst dagegen entscheiden kann. Ja, also dass man
so, zack, es geht jetzt ohne und jetzt wird dir was weggenommen.
Nee, das noch nicht. Also das wäre der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, den meisten Leuten ist bis dahin gar nicht bewusst, dass sie eine freie Wahl haben, ob sie Fleisch essen möchten oder nicht. Erst dann kommt quasi das Thema auf, oh krass, es ist ein Entscheidungsprozess da hinten dran gestellt. Und das kann natürlich bei vielen Leuten zu einem großen Konflikt führen, weil sie dann auf einmal merken, okay, also von meinem Geschmack und von meiner Gewohnheit möchte ich gerne mich weiter so verhalten. Und auf der anderen Seite würden die meisten Menschen sagen, sie wollen natürlich nicht, dass andere Lebewesen für sie leiden. Oder sie möchten mit ihrem Verhalten eigentlich nicht eine Industrie unterstützen, die Tierleid verursacht.
Es gibt ja so den Stereotyp vom grillenden, fleischessenden Mann. Ja? Ist es generell so, dass es deshalb vielleicht ein bisschen schwieriger ist, für Männer mit dem Fleischessen aufzuhören als für Frauen?
Ja, denke ich schon, dass das, also es gibt auch Studien, die das gezeigt haben, dass einfach das archetypische Männerbild sehr wohl eben noch an Fleischessen verknüpft ist. Das ist ganz spannend, weil da einem nochmal sehr deutlich bewusst wird, dass eben der Konsum von Fleisch mit Macht einhergeht, auch mit einer gewissen Hierarchie, mit Kraft, mit Dominanz. Ja, also quasi es da sicherlich davon abhängig ist, wie fortschrittlich der Mann denkt sozusagen. Weil es gibt ja auch mittlerweile genügend Sportler bis hin zu Bodybuilder, die sich rein vegan ernähren und trotzdem sehr viele Muskeln haben. Und wenn man jetzt mal, also auch das ist ein Stereotyp, ein Vorurteil im Grunde genommen, ja, dass quasi, dass man Eiweiße und Proteine nur gut aus tierlichen Quellen beziehen kann. Und das ist auf jeden Fall eine Unwissenheit, dass man genauso gut von pflanzlichen Proteinquellen Muskeln aufbauen kann. Und wenn man aber mal zum Beispiel ins Tierreich schaut, zum Beispiel ein Elefant, der ja sehr, sehr groß ist und sehr, sehr stark ist, das ist zum Beispiel ein Pflanzenfresser. Also wenn man ins Tierreich schaut, dann sieht man, dass es eben biologisch nicht bedingt, dass man andere Lebewesen sozusagen isst, um viel Muskeln aufzubauen. Mhm. Aber dieses Vorurteil hält sich sehr hartnäckig unter uns Menschen. Aber auch da sieht man wieder sehr deutlich, es muss gerechtfertigt werden. Also der Konsum von Fleisch oder der Konsum von Tieren wird immer gerechtfertigt. Das kann ich machen darüber, dass ich sage, ja, aber es ist doch normal, ich habe es doch immer schon gemacht. Ich kann es damit rechtfertigen, dass ich sage, es ist aber doch ungesund, es wegzulassen oder Vorurteile gegenüber veganer Ernährung. Ich bekomme doch einen Mangel, wenn ich quasi mich rein pflanzlich ernähre und keine tierischen Produkte zu mir nehme. Also man sieht auf der einen Seite, es ist immer ein Rechtfertigungsdruck vorhanden und auf der anderen Seite haben wir wirklich sehr, sehr viele durch die Gesellschaft durchweg Legitimationen, die immer und immer wieder auftauchen. Und das sind solche sogenannte Rechtfertigungsmuster, die man auch schon in Studien beschrieben hat, also die sozusagen nicht nur individuelle Rechtfertigungen sind, sondern tatsächlich die komplette Gesellschaft, die Mehrheit in der Gesellschaft hat diese Rechtfertigungen übernommen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, ne? Dass es eben kein individueller Prozess mehr ist, sondern dass es sehr stark ein dominantes Überzeugungssystem innerhalb unserer Gesellschaft tatsächlich beschreibt.
Einblicke über die Psychologie des Fleischessens habt ihr bekommen von Tamara Pfeiler. Deutschlandfunk Nova.
In Deutschland, da gab es ja schon einige Fleischskandale. In den 90ern war es Rinderwahnsinn, BSE. In den 2000ern dann waren es diese Gammelfleischskandale. Ja, und jetzt die Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen, die für große Aufregung sorgen. Da wird viel rumdiskutiert. Vor allen Dingen ja beim Schweineschlachter Tönnies in NRW. Und einige hoffen jetzt, endlich wird sich nach diesen Skandalen was ändern. Allerdings zeigen die Zahlen, dass die Menschen in Deutschland nach wie vor viel Fleisch essen und sich kaum von Skandalen irritieren lassen. Noch nicht mal 10% von uns ernähren sich in Deutschland vegetarisch. Über die Rolle von Fleisch habe ich mit Gunter Hirschfelder gesprochen. Er leitet das Forschungsprojekt Fleisch als Kulturgut an der Uni Regensburg. Sie beschäftigen sich ja beruflich mit dem Thema Fleisch. Essen Sie es denn selbst noch?
Ja, natürlich. Warum nicht?
Das lässt sie kalt, die ganzen Skandale.
Nein, die lassen mich nicht kalt, weil ich schon nachdenke über die Art und Weise, wie wir mit Umwelt umgehen, wie nachhaltig wir sein sollten, wie wir mit Menschen umgehen und wie wir mit der Schöpfung umgehen. Aber Fleisch ist ein altes Kulturgut, das älteste vielleicht überhaupt. Es ist kulturell fest eingraviert und entwicklungsgeschichtlich zeigt sich, dass Mensch und Tier auf dieser Ebene schon auch zusammengehören.
Ja, wie ist denn das bei uns in Deutschland? Also der Anteil der Vegetarierinnen und Vegetarier ist ja weiterhin ziemlich niedrig. Woran liegt es, dass diese Skandale da vielleicht auch nichts dran ändern?
Also wir haben eine Narration der Ernährung. Viele Menschen sprechen sehr viel über Ernährung und ernähren sich dann aber faktisch anders. Ich höre, wir sehen das in vielen Projektseminaren, wir sehen das auch im Rahmen unseres Forschungsprojektes. Die Menschen bekennen sich zu einer vegetarischen Lebensweise, genauso wie sie sich zum Umweltschutz bekennen und sie tun dann was anderes. Und wir wissen alle, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich schütze die Umwelt und ich würde nie dies oder jenes tun. Und dann fliegen sie im Urlaub und haben vielleicht ein größeres Auto und haben eine aberwitzige Mobilität und sagen, eigentlich bin ich aber doch für Umweltschutz. Und so ist es bei dem Fleisch auch. Wir sehen eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Bekenntnis zur vegetarischen Ernährung und einer faktischen vegetarischen Ernährung. Übrigens auch bei Menschen, die sich eigentlich zum Vegetarismus bekennen.
Jetzt im Sommer ist es ja gerade so, dass so mega viel wieder gegrillt wird. Dann gibt es so super teure Grills, aber echt billiges Fleisch drauf. Warum scheint es so, dass Deutschland auch nicht so bereit ist, für gutes Fleisch auch mehr Geld zu bezahlen?
Also man muss einmal sagen, dass auch billiges Fleisch durchaus eine gute Qualität hat. In historischer Perspektive und im internationalen Vergleich haben wir da durchaus ordentliche Qualitäten, die konventionell hergestellt werden. Da kann man über Umweltfolgekosten diskutieren und über das Tierwohl diskutieren, über die Menschen. Aber die Fleischqualität ist eben im historischen Vergleich fast gut wie nie. Wir haben auch einen Trend zum besseren Fleisch, auch im Discount und gerade eben bei den Qualitätsmetzgereien. Aber die Menschen haben eine andere Wahrnehmung. Und was wir bei diesen Grillgeschichten häufig sehen, ist, dass Menschen ein Bild von ihrer Alltagsernährung haben, was von inselartigem Kaufen geprägt ist. Das heißt, die Leute kaufen mal ein bisschen im Supermarkt und ein bisschen Bio und ein bisschen Öko und so weiter. Und wenn sie dann zum Grillen eingeladen sind, dann essen sie 3 Koteletts und 2 Würstchen und sagen, wieso, gilt doch nicht, das ist nur das Grillen. Das haben wir letzte Woche gerade am Regensburger Donauufer untersucht, wo viele junge Menschen und viele Studierende eben dann fröhlich mit ihrem Einweggrill sitzen und grillen und essen und trinken und sagen, natürlich bin ich Öko, aber heute grill ich eben und das hat mit meinem normalen Leben eigentlich gar nichts zu tun.
Das kann ich mir so richtig gut vorstellen, ne? Der Vorsatz und dann, wie man das halt dann irgendwie umsetzt, wenn nicht alle Welt drauf guckt, sondern wenn man mal eben den Spontaneinkauf macht.
Ja, aber ich glaube, wir haben im Augenblick große Aufregungsschäden und große Diskussionen mit Skandalen, mit kurzer Halbwertszeit. Langfristig sieht das natürlich anders aus und wir stehen global vor so großen Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen. Das betrifft den Climate Change, das betrifft ungünstige Agrarprognosen für viele Länder. Dünger wird immer teurer. Wir können in der globalen Landwirtschaft eigentlich nur mit immer mehr Faktoreinsatz überhaupt die Produktionszahlen aufrechterhalten. Und die dramatischen Rodungszahlen, die wir im Augenblick wieder aus dem südlichen Amerika gehört haben, die künden natürlich auch davon, dass wir hier an den Grenzen des Wachstums sind. Und das wird automatisch dazu führen, dass Fleisch eben wegen einer Verknappung eher dann langfristig teurer wird. Und dann geht der Konsum eben auch wieder runter. Und wir haben natürlich auch eine neue ethische Herausforderung. Bilder einer hungernden Welt sind einer breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt auf Dauer zuzumuten. Diese breite Öffentlichkeit wird dann vom Fleisch vielleicht langfristig einmal genauso lassen, wie wir irgendwann mal von der traditionellen Sklaverei gelassen haben.
Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder war das für euch über das Thema Fleisch als Kulturgut. Heute haben wir uns hier mit der Religion Fleischessen beschäftigt. Bei mir ist es eigentlich so, ich hätte nie geglaubt, dass ich mal so auf den Veggie-Pfad kommen würde. Ich bin da ganz anders aufgewachsen. Mein Papa hat mir gerade erst erzählt, zu meinem 8. Geburtstag, da habe ich mir Schwarzbrot gewünscht mit einer riesigen Leberwurst. Das war mein Traum. Und ich war auch immer die Erste an der Gulaschkanone und habe dann da so rumgepickt. Bollo, auch immer voll gefeiert. Naja, also jetzt denke ich jedenfalls anders über meinen Fleischkonsum nach und habe auch echt keinen Bock, diese Fleischmassenindustrie zu unterstützen. Dann lieber in Maßen. Neulich habe ich auch was komplett Irres ausprobiert. Jackfruit Gulasch. Ich hätte es nie gedacht. Es war wirklich lecker. Es sah auch genauso aus. Und so ein alternatives Rumtüdeln in der Küche, irgendwie macht es ja auch Spaß beim Kochen. Also ich finde es eine feine Sache. Das war's jetzt von hier. Mein Name ist Charlene Rogall. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.